Abschnitt 21 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Als ich das Fenster nachdenklich schloss und mich wieder ins Zimmer zurückwandte, stand Frau Fromm dort, wo vor einer Minute noch die Fürstin am Schreibtisch gelehnt hatte. Im ersten Augenblick erschrak ich beinahe, denn ich erkannte sie erst, nachdem ich einen Schritt auf sie zugetan hatte. So verändert in Ausdruck und Haltung kam sie mir vor. Sie stand da, stumm und regungslos und mit verfallenen Gesichtszügen, aber unverwandten Blicken jede meiner Bewegungen beobachtend und mit einer namenlosen Angst in den Augen, bemüht, in meinem Gesicht zu lesen. Ich unterdrückte rasch mein aufsteigendes Erstaunen über ihr Verhalten, erinnerte mich meiner eigenen widerspruchsvollen Anordnungen und schämte mich zugleich auch ein wenig. Ich wusste im Grunde selbst nicht warum, vor dieser merkwürdig sympathischen Frau, in deren Nähe mir die Luft auf einmal wie gereinigt vorkam von... Ich strich mir mit der Hand übers Gesicht. Ein ganz leiser, erregender Duft von Wildparfum, von dem sonderbaren Duft der Fürstin, haftete immer noch an meiner Haut. Ich gab Frau Fromm eine Erklärung, die scherzhaft klingen sollte. »Sie wundern sich, liebe Frau Fromm, über meine wankelmütigen Weisungen. Nehmen Sie mir das nicht übel. Eben meine Arbeit.« Ich wies mit flüchtiger Handbewegung auf meinen Schreibtisch, und Frau Fromm folgte mit übertrieben genauem Blick dieser Bewegung. »Meine Gedanken und Einfälle dabei sind die Ursache gewesen, dass mir der Besuch dieser Dame plötzlich willkommen war. Sie verstehen doch.« »Ich verstehe vollkommen.« »Nun also, dann sehen Sie, dass es nicht launisch von mir war. Ich sehe nur das eine, dass Sie in großer Gefahr sind.« »Aber Frau Fromm!« Ich lachte, ein wenig unangenehm berührt von der harten, gar nicht auf meinen kordialen Ton eingehenden Sprache meiner Hausdame. »Was bringt Sie zu solcher überraschenden Vermutung?« »Keine Vermutung, mein Herr. Es geht um Ihr Leben.« Ein Schauer durchfuhr mich. Hatte Frau Fromm einen ihrer Zustände? Sah sie mit den Sinnen der Somnambulen? Ich trat näher. Die Augen der blonden Frau folgten mir hartnäckig und hielten meinen Blick fest. Das war nicht der Gesichtsausdruck einer in Halbtrance befindlichen Person. Ich nahm den leichten Ton wieder auf. »Was denken Sie nur, Frau Fromm? Die Dame, es ist übrigens eine Fürstin Chotokalungin, eine landflüchtige kaukasische Russin und sicher mit dem beklagenswerten Schicksal aller dieser von den Bolschewisten Verfolgten und Vertriebenen. Diese Dame, Frau Fromm, seien Sie unbesorgt, steht in keinerlei Beziehung zu mir, die Sie beherrschen, mein Herr.« »Wieso?« »Weil Sie die nicht kennen.« »Kennen Sie die Fürstin?« »Ich kenne sie.« »Sie kennen die Fürstin Chotokalungin? Das ist nun allerdings höchst interessant.« »Ich kenne sie nicht von Person, sondern ich kenne sie drüben, wo es grün ist, wenn ich dort bin, nicht wenn es hell ist, so wie sonst.« »Ich verstehe Sie nicht recht, Frau Fromm. Was ist grün drüben?« »Ich nenne es das grüne Land. Manchmal bin ich dort, es ist wie unter Wasser, und mein Atem steht still, wenn ich dort bin. Es ist tief unter Wasser, im Meer, und alles scheint in ein grünes Licht getaucht.« »Das grüne Land!« Ich hörte meine eigene Stimme wie ganz weit weg von mir. Es erschütterte mich mit der Wucht eines Katarakts, dieses Wort. Ich stand betäubt und wiederholte nur mehrmals: »Das grüne Land!« »Es kommt nichts Gutes von dort, das weiß ich immer, wenn ich drinnen bin«, fuhr Frau Fromm fort, ohne den beinahe gleichgültigen, beinahe eigentümlich harten, fast drohenden Ton ihrer Stimme zu ändern, aus der Schüchternheit und verhaltene Angst zugleich hervorbebten. Mit Gewalt schüttelte ich meine Betäubung ab und fragte wie ein sorgfältig beobachtender Arzt: »Sagen Sie mir, was hat das grüne Land, das Sie manchmal sehen, mit der Fürstin Chotokalungin zu tun. Sie hat dort einen anderen Namen.« Meine Spannung wurde unerträglich. »Was für einen Namen?« Frau Fromm stockte, sah mich geistesabwesend an, zögerte. »Ich weiß es jetzt nicht.« »Besinnen Sie sich!« schrie ich beinahe. Ich fühlte, sie stand unter meinem Befehl, aber sie schüttelte nur unaussprechlich gequält den Kopf. »Wenn der Rapport hergestellt ist, so sage ich mir, muss jetzt der Name kommen.« Jedoch Frau Fromm blieb stumm. Ihr Blick irrte zum ersten Mal von mir ab. Ich sah, dass sie Widerstand leistete, aber sich zugleich geistig an mich anzuklammern versuchte. Ich bemühte mich, meine Erregung zu meistern und meinen Einfluss von ihr zu lösen, meinen Willen von ihr abzuwenden, damit sie zu sich selber käme. Sie machte eine ruckartige Bewegung. Ich ahnte nicht, was es bedeuten sollte, dass sie sich plötzlich aufraffte und ihren Fuß langsam vorsetzte. Dann fing sie an zu gehen, schritt langsam an mir vorbei mit so hilfloser, erschütternd suchender und widerstrebender Gebärde, dass es mir heiß zu Herzen drang und ich von einem unsinnigen Trieb ergriffen wurde, sie an mich zu ziehen, sie zu trösten, mit ihr zu weinen, sie zu küssen, sie zu mir zu nehmen wie eine lange, lange entbehrte Geliebte, wie das zu mir gehörige Weib. Es bedurfte allen Aufwandes an Willenskraft, dass ich nicht tat, was meine Vorstellung eigentlich schon getan hatte. Frau Fromm wandte sich an meinem Lehnstuhl vorbei, in dem ich während der Arbeit zu sitzen pflege, der entgegengesetzten Schmalseite des Schreibtisches zu. Ihre Gebärden hatten etwas seltsam Automatenhaftes. Ihr Blick war der einer Leiche. Als sie dann den Mund öffnete, klang mir ihre Stimme vollkommen fremd. Ich hörte nicht alles, was sie sagte, nur dies. »Bist du wieder da? Geh fort, Tierquäler! Mich täuschst du nicht. Und dich, dich spüre ich, sehe deine schwarze und silberne Schlangenhaut. Ich fürchte dich nicht. Ich habe Befehl. Ich. Frau Fromm war an der linken Schmalkante meines Schreibtisches angelangt. Ehe ich noch begriff, was das alles zu bedeuten hatte, fuhren ihre Hände wie mit einem wahren Katzensprung plötzlich auf den schwarz-silbernen Tula-Kasten los, den ich kürzlich erst durch Liputins Vermittlung von Baron Stroganow erworben und so überaus sorgfältig hatte in die Richtung des Erdmeridians stellen müssen. »Halte ich dich endlich in Händen, silberschwarze Schlange?« zischte Frau Fromm und tastete mit schnellen, vor Nervosität zitternden Fingern an den eingelegten Ornamenten des Tula-Kästchens entlang. Zuerst wollte ich aufspringen und ihr das Ding aus der Hand reißen. Ein sonderbarer Aberglaube hatte ja seit einiger Zeit Besitz von mir ergriffen, dass ich irgendeinen Sinn in der Weltordnung verletzt meinte, wenn das Kästchen nicht in seiner ihm angewiesenen Richtung verblieb. Aber kindischer Wahn übermannte mich in diesem Augenblick mit geradezu irrsinniger Gewalt. »Nicht anfassen, stehen lassen«, glaubte ich zu brüllen, aber ich hörte nur einen heiseren, halblauten Schrei aus meiner Kehle hervordringen, und es gelang mir nicht, die Worte zu artikulieren. Im nächsten Augenblick sammelten sich die ruhelosen Finger der Frau auf einer bestimmten Stelle der glatten silbernen Oberfläche. Sie liefen förmlich zusammen wie Spinnentiere, wie selbstbewusste Lebewesen, die vom Geruch oder Anblick einer gemeinsamen Beute jählings zu einem Punkt hinabgerissen werden. Sie sprangen übereinander, drängten sich, umirrten immer die gleiche Stelle mit hungrigen Bewegungen, und plötzlich knackte eine leise Feder. Das Tula-Kästchen lag geöffnet in den Händen Frau Fromms. Im Nu stand ich neben ihr. Sie war ganz ruhig geworden und hielt das offene Kästchen in flacher, ausgestreckter Hand mit einer Gebärde, die fast wie Abscheu oder Ekel vor einem hässlichen oder gefährlichen Tier aussah, mir entgegen. In ihrer Miene lag Triumph, Freude und eine schwer zu deutende Beseeltheit, die auf mich wirkte, wie bittende, schüchtern sich nähernde Liebe. Wortlos nahm ich ihr das Kästchen aus der Hand. da schien sie gleichsam aufzuwachen. Verwunderung, leichter Schrecken lief über ihr Gesicht. Sie wusste, wie streng ich darauf hielt, dass auf meinem Schreibtisch nichts berührt, nichts von der Stelle gerückt werden dürfe. Ängstlich, verständnislos und siegesgewiss zugleich schaute sie mich groß an, und ich fühlte, dass ein Wort des Tadels in diesem Augenblick sie für immer von mir und aus dem Haus getrieben hätte. Die warme Welle rätselhafter Zuneigung, die aber gerade jetzt mein innerstes Empfinden überströmte, verhinderte mich, das Wort auszusprechen, das mir auf der Zunge lag. Dies alles waren die Vorgänge einer Sekunde. Mein nächster Blick galt dem Tula-Kästchen. Ich sah auf ein sorgfältig gearbeitetes, aus grünem und vor Alter verschossenem und verschliffenem Atlas gefertigtes Polster lag gebettet der »Lapis sacer et precipuus manifestationis« des John Dee, wie er ihm einst vom grünen Engel des westlichen Fensters übergeben worden war, in den letzten Tagen von Mortlake. Die geschliffene Kohle des Bartlett Green, die John Dee im Feuer verbrannt und dann auf so wunderbare Weise aus dem Jenseits wieder zurückerhalten hatte. Schon der erste Blick schloss jeden Zweifel für mich aus. Der von John Dee so genau beschriebene goldene Fuß, die kostbare Fassung der dodekaederförmigen Kohle, alles stimmte. Vor mir lag das Geschenk des Bartlett Green und des grünen Engels. Ich wagte nicht, den Deckel des Kästchens zufallen zu lassen. Es konnte ja sein, dass das geöffnete Schicksal sich noch einmal vor mir zugeschlossen hätte, wie einst vor John Dee, als er das Geschenk der roten und weißen Kugeln zum Fenster hinauswarf. »Ich habe jetzt keine Zeit zu verlieren«, sagte ich mir. »Ich stehe im Hellen und weiß, während John Dee, mein Vorfahr, nur im Dunkeln tastete.« Ich hob also den wunderbaren Kristall sorgsam aus seinem altersmorschen Bett, prüfte sorgsam die Verschraubung an Fuß und Ornament, die das prachtvoll glatt und regelmäßig von glänzenden Flächen begrenzte Stück Fettkohle festhielt, und stellte das kleine Kunstwerk mitten auf den Schreibtisch. Da zeigte sich ein rätselhafter Vorgang. Der Kohlekristall begann in seiner Achse zu zittern und machte oszillierende Bewegungen. Es zeigte sich, dass er an seinen Polen lose an den Stiften des Fußes und des oberen Ornaments aufgehängt war. Die Kohle stellte sich wie suchend von selbst in den Meridian. Dann kam sie zur Ruhe. Frau Fromm und ich sahen dem Spiele zu. Dann gab ich ihr die Hand und sagte, ohne zu überlegen, »Ich danke Ihnen, meine Freundin, meine Helferin.« Ein Freudenschrei zuckte in ihrem Gesicht auf. Sie beugte sich jäh und küsste mir die Hand. Mich durchbrannte ein helles Licht auf die Länge eines halben Gedankens. Ich sagte, ohne im Geringsten zu wissen und zu wollen, was ich tat, »Jane«, und zog die blonde junge Frau an mich, küsste sie leise auf die Stirn. Sie neigte den Kopf. Ein Schluchzen kam aus ihrer Brust. Sie stammelte unter hervorstürzenden Tränen etwas, das ich nicht verstand, schaute mich dann in wilder Verwirrung beschämt, ratlos, entsetzt an und floh, ohne ein weiteres Wort zu sagen, aus meinem Zimmer. Die Beweise, die Zeugnisse häufen sich. Wie wollte ich in dieser Klarheit, die mich umgibt, noch mit Zweifel und absichtlich blinden Augen umhertasten? Gegenwart ist aus Vergangenheit geworden. Gegenwart ist die Summe aller Vergangenheit in einem Moment der Besinnung, sonst nichts. Und weil diese Besinnung, diese Erinnerung möglich ist, so oft der Geist sie ruft, so ist ewige Gegenwart im Strom der Zeit, und das fließende Gewebe wird zum ruhend ausgebreiteten Teppich, auf den ich herabblicken und auf ihm mit dem Finger die Stelle bezeichnen kann, wo ein bestimmter Einschlag eine ganz bestimmte Zeichnung im Muster beginnen lässt. Und dann kann ich den Faden von Knüpfung zu Knüpfung vorwärts wie rückwärts verfolgen. Er reißt nicht ab. Er ist der ewige Träger der Zeichnung und des Sinnes der Zeichnung. Er ist der Wirt des Teppichs, der nichts zu tun hat mit seinem zeitlichen Dasein. Hier stehe ich nun mit geöffneten Augen und erkenne mich am Punkt meiner Knüpfung, als mich, den zur Wiedererinnerung erwachten John Dee, Baronet of Gledhill, der ich eine Zeichnung des Schicksals vollenden, der ich das uralte Blut der Hoheldat und des großen Roderich knüpfen soll mit dem Blut der Elisabeth, damit die Zeichnung des Teppichs vollendet werde. Nur die Frage bleibt, was bedeuten mir die lebendigen Einschläge aus anderem Kettenschuss, die mich umgeben, die mich durchschießen? Stehen sie mit im Plan des Teppichs oder gehören sie der unendlichen Vielfalt der anderen Bilder an, die das Spiel des Brahma unaufhörlich hervorbringt? Frau Fromm, wie fremd und unzugehörig mich der Name jetzt anmutet, gehört mit zum Gewebe, dass ich das so spät erst durchschaue. Sie ist Jane, John Dees zweite Frau, meine Frau. Immer wieder ziehen mich Schwindelanfälle nieder in die Abgründe der Geheimnisse des Wachseins außer der Zeit. Jane irrt sich seit ihrer Geburt in diesem gegenwärtigen Dasein an den Grenzen ihres Lebenstraumes viel näher und wachbereiter entlang als ich. Ich? Bin ich nicht erst berufen worden, als Vetter Roger versagte? War auch Roger John Dee? Ist John Dee überall? Bin auch ich nur eine Maske, eine Hülle, eine Trompete, die bloß den Atemstoß durch sich hindurchlässt und nur tönen lässt, was draußen, droben der blasende Mund will? Aber einerlei, so wie ich es jetzt in meiner Gegenwart erlebe, so ist es und nicht anders. Aber genug der Spinnenwebgedanken. Die Augen auf und die Hand fest. Deine Fehler, John Dee, begehe ich nicht. Deinen Untergang, Vetter Roger, mache ich dir nicht nach. Mich sollen die Irdischen nicht narren, aber auch nicht und noch weniger die Unsichtbaren. Wer die Fürstin Chotokalungin ist, werde ich wissen, ehe die Sonne denselben Stand erreicht, den sie soeben einnimmt. Ich werde den Briefträger von meinen Schicksalsträgern schon zu unterscheiden wissen. Nicht wahr, mein Freund Lipotin? Ich habe den Kohlenkristall auf mehreren seiner Flächen lange beschaut. Es zeigte sich aber, ich muss es zu meiner Enttäuschung gestehen, keinerlei Anzeichen von Rauch, Nebel, Wolken oder gar Bildern, wie von magischen Spiegeln und Kristallen übereinstimmend berichtet wird. In meiner Hand blieb die Kohle eine schön geglättete und bearbeitete Kohle, weiter nichts. Ich habe natürlich sofort bedacht, ob Jane, ich will sagen Frau Fromm, nicht entscheidendere Fähigkeiten besitzen möchte, dem Kristall sein Geheimnis zu entlocken. Ich rief soeben nach ihr. Sie ist nicht zu finden. Es scheint, sie ist ausgegangen. Ich muss mich gedulden, bis sie wiederkommt. Kaum hatte mein mehrmaliger Ruf nach Frau Fromm das Haus durchhallt, da läutete das Telefon. Lipotin, ob er mich zu Hause antreffen werde. Er habe mir viel Interessantes zu zeigen. Ja, ich sei zu Hause. Gut, abhängen. Ende von Abschnitt 21. Gelesen von Hokuspokus.